Ich möchte nicht so laut schreien, aber doch verstanden werden. Ja, guten Morgen. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Das war ja jetzt sehr eindrückliche Sache und deswegen habe ich mich eigentlich dafür entschieden, die zwei Kapitel aus dem 2. Mose heute nicht zu lesen, sondern sie und euch als Hausaufgabe mitzugeben. Das, was ihr heute jetzt eben gerade gesehen habt und das, was ihr von mir hören werdet, das solltet ihr wirklich nochmal überprüfen, ob das wirklich so in der Bibel steht. Und ich bin mal gespannt, vielleicht meldet mich ja doch noch jemand an oder den Martin. Vielen Dank, Martin. Ja, das war wirklich eine klasse Sache und Mose ist ja dann wirklich auf dem Weg, hat sich auf den Weg gemacht und ich kann euch also bestätigen, ja, er konnte seine Ältesten überzeugen und die sind dann auch mit ihm zum Pharao gegangen, aber wie schon Anfang Gott angekündigt, der Pharao war wirklich stur und der hat also da nicht so mitgespielt und erst nach der 10. Plage, als ja alle Erstgeburten getötet werden sollten oder sterben sollten. Da hat er die verhassten Hebräer ziehen lassen und dann konnten sie endlich diese Freiheit genießen. Ja, aber wie ist es dazu gekommen, dass die Hebräer eigentlich überhaupt in Ägypten waren? Da kurz ein Abriss. Josef, der Sohn von Jakob und Rahel, der hatte Stiefbrüder und die haben ihn einfach verkauft als Sklave an eine Karawane und so ist dann Mose in Ägypten gelandet und hat dort Karriere gemacht und auch mal weniger Karriere gemacht, aber auf jeden Fall auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit kam eine große Hungersnot und in dieser Zeit sind dann auch seine Stiefbrüder haben sich auf den Weg gemacht nach Ägypten, weil man da gehört hat, dass es da was zu essen gibt und haben ihn entdeckt. Und dann hat Josef so eine Familienzusammenführung gemacht. Die sind dann alle nach Ägypten gezogen, also Jakob und die ganze Sippschaft, also nicht nur die Familie. Und ja, da sind sie fast über 200 Jahre gewesen. Und dann kam die Zeit, also wo Mose geboren wurde. Das war so, dass eine andere Dynastie da schon wieder war. Und der hatte dann gesagt, ja, alle hebräischen Jungs sollen in den Nil geworfen werden. Und die Mutter von Mose, die hat dann, ja, war sehr mutig und sehr ideenreich. Die hat gesagt, das mache ich. Und hat aber ein kleines Körbchen gebastelt und mit Teer abgedichtet, hat den Mose da reingelegt und hat ihn dann so in das Schilf gestoßen. Und da wurde er dann entdeckt. Wir kennen diese Geschichten ja zum Teil alle von der Tochter des Pharaos, die hat ihn adoptiert und ja, dann lebte er fast 40 Jahre am Hof des Pharaos und dann entdeckte er eigentlich erst so seine Brüder. Das heißt, dann entdeckte er es eigentlich, dass er so ein Hebräer eigentlich war und ist dann also öfters in die Stadt runter und da begann dann so eine verhängnisvolle Geschichte, nämlich er wurde Zeuge von einem Mord. Und zwar hat ein Sklaventreiber, ein Ägyptischer, einfach so ein Hebräer niedergemetzelt. Der wollte vielleicht nicht so, wie er sollte. Und das hat den Mose also zur Raserei gebracht und hat kurz geguckt, werde ich beobachtet? Nein. Und hat dann den Ägypter auch totgeschlagen. Aber es war doch anders. Er wurde beobachtet, es wurde bekannt, der Pharao erfuhr davon und dann stand die Flucht an. Er flüchtete und kam dann etliche Tagesreisen ja, eben in diese Gegend, wo wir eben die Szene gesehen haben, zu Jethro. Das ist ein Priester gewesen, der hübsche Töchter gehabt hat, die er am Brunnen kennengelernt hat. Er hat eine dieser Töchter geheiratet und hat dann 40 Jahre diesem Jethro gedient, hat die Schafe von ihm gehütet und hat mit seiner Frau Kinder bekommen. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Und wenn wir heute hier in Wiesloch-Walldorf, in einer modernen Gemeinde, in einer modernen Zeit solche alten Geschichten lesen, dann müssen wir uns auch immer wieder fragen, ja, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Wo kann ich das einordnen? Mose und auch später die Propheten, die Richter, die hatten in dieser Zeit immer wieder eine Mittlerrolle. Das heißt, sie waren dafür verantwortlich, dass die Information, die Botschaft, das, was Gott seinem Volk sagen wollte, sie an das Volk, an die Ältesten übermitteln mussten. Und Mose ist einer der Ersten, der nun diesen Auftrag auch hat und dieses Vorrecht auch nun hat, das Volk Israel im Namen Gottes mit seiner Unterstützung, mit seinem Auftrag aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft bei den Ägyptern in die Freiheit zu führen. Mose ist damit, wenn man so die rote Linie in der Bibel sieht, ist so ein Vorläufer und ein Bild dafür, dass auch eines Tages mal der Messias kommen wird, der nicht nur das Volk, das auserwählte Volk aus der Freiheit führt, sondern der die ganze Menschheit aus der Versklavung unter die Sünde befreien möchte und in diese Freiheit führen möchte. Und davon spreche ich jetzt von Jesus Christus. Eben weil er so ein Bild hat, denke ich auch, müssen wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Dieser neue Bund, in dem wir leben, ja, ist eigentlich doch ganz anders. Wir leben heute in unseren Gemeinden das allgemeine Priestertum. Also ich bin kein Pastor, ich bin kein Theologe, ich bin nicht irgendwie besonders geweiht worden und darf trotzdem hier stehen und euch das Wort verkündigen. Weil wir heute in unserer Zeit wissen, dass durch den Heiligen Geist jeder direkt Zugang hat zu Gott und diese Mittlerrolle eines Priesters oder eines dritten Person gar nicht mehr notwendig ist, sondern dass wir den direkten Zugang haben. Und wir als Gemeinde haben heute den Auftrag, auch ja, dieses Evangelium, das diese frohe Botschaft von der Befreiung der Menschen aus ihrer Sünde weiterzugeben. Wir lesen da im Matthäusevangelium 28, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Damit bin auch ich als Einzelner, habe Anteil an diesem großen Auftrag, an dieser Aktion, die Gott hat und diese, wir nennen das in dem heilsgeschichtlichen Abschnitt, Gnadenzeit, die wir haben, wo Gott barmherzig ist und wo Gott noch die Chance schenkt, dass Menschen umkehren können und das Heil in Christus finden. Da haben auch wir den Auftrag, dieses Evangelium weiterzusagen, zu leben und zu bezeugen. Zurück zum Text. Gott, so haben wir es eben gesehen und gehört, Gott hat sich dafür entschieden, jetzt endlich einzugreifen und die Hebräer, sein Volk Gottes, zu befreien aus der Gefangenschaft in Ägypten. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr sie leiden müssen und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückungen zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe sie in das Land der Kanaäter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jesuiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört und habe gesehen, wie grausam sie unterdrückt werden. Ich denke, dass diese Berufung, die wir hier gesehen haben, dass das nicht keine spontane Entscheidung von Gott war, sondern wir können jetzt schon, deswegen habe ich mir auch die Mühe gemacht, so diese Geschichte von Mose ein bisschen aufzuzählen, sehen, dass Gott schon lange den Plan hat, mit diesem Mose etwas zu machen, ihn zu gebrauchen. Er hatte dafür gesorgt, dass er, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Ja, er hat dafür gesorgt, dass er an so einem Hof wohnt, dass er eine gute Erziehung bekommt, dass er lesen und schreiben kann. Als Mose nun jetzt diese Berufung hier erfährt, da drängt sich ihm die Frage auf und sagt, ja, wer bist du denn eigentlich, Gott? Mit wem rede ich denn da? War das nur eine Ausrede, eine theoretische Frage oder vielleicht eine philosophische Frage? Wer bist du, Gott? Kann ich dich nennen? Ich glaube, dass der Mose ganz handfeste Gründe hatte, um wirklich den Namen Gottes zu erfahren, weil es war eigentlich üblich, dass auch die Ägypter ihre Götter beim Namen nannten. Amun, Tod oder Hothor, wie sie alle hießen. Auch sein Schwiegervater, der Priester, der kannte auch die Namen der Götter, mit denen er ja 40 Jahre zusammengelebt hat. Und ich denke auch, dass wir müssen uns das vorstellen, Mose ist 40 Jahre ganz woanders erzogen worden, nicht als Hebräer, nicht als Jude, nicht in diesen Glaubensriten, ist 40 Jahre weit weg gewesen in der Diaspora, als Flüchtling dort in der Wüste und hat Schafe gehört. Er hatte überhaupt gar keine so eine Sozialisierung, so eine typische christliche oder jüdische Sozialisierung. Er kannte das vom Hören und Sagen, dass es diesen Gott gibt. Er hat ja erst mit 40 Jahren so Kontakt mit seinen Brüdern bekommen. Und deswegen war es für ihn von großer Wichtigkeit, das zu erfahren. Wer ist denn nun dieser Gott und wie heißt du? Aber ich denke, dass es uns auch manchmal so geht. Wer ist denn eigentlich dieser Gott? Wie ist denn eigentlich dieser Gott? Wie soll ich denn eigentlich auch den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, am Arbeitsplatz, in der Familie, wie soll ich denn diesen Gott ihnen erklären? Ich denke, wir haben es da heute viel, viel besser. Wir können darauf hinweisen, dass Gott sich ein weiteres Mal offenbart, in einer besonderen Weise, nämlich in Jesus Christus, als den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, und an unserer Stelle gestorben ist. Stellvertretend hat er das auf sich genommen, damit wir leben können, damit wir frei sein können von Schuld und Sünde. Aber auch für Mose, denke ich, war diese Bezeichnung, die Gott sich gegeben hat, ich bin da oder ich bin der, der mit dir unterwegs ist. Ich werde dir beistehen, wie immer man das auch übersetzen möchte. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, kein Theologe. Ich habe einige Sachen gelesen. Es ist eigentlich nur verwirrend. Aber es ist so, dass es eigentlich nicht richtig wiederzugeben ist, sondern es ist immer wieder ja, ein Geheimnis, dieser Name. Und ich denke, dass es auch für Mose weiterhin trotzdem ein Geheimnis war. Er hat diesen Namen mitgenommen, er hat ihn weitergesagt an seine Ältesten und sie haben ihm geglaubt. Aber für mich gibt es einen anderen Schlüsselvers in diesem Kapitel. Dort heißt es, Gott antwortete ihm und sagte, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Nämlich, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Wir suchen gerne so einen Gottesbeweis. Wir wollen Sicherheit haben, wir wollen Klarheit haben, dass es auch wirklich so ist. Gott sagt hier dem Mose, pass mal auf, wenn du eines Tages hier an dem Berg Horeb stehst, wo wir jetzt gerade das Gespräch haben, und das Volk hinter dir steht und ihr hier Opfer feiern werdet, dann weißt du, dass ich es bin, der dich beauftragt habe. Das heißt, wir können Gott nicht theoretisch erfassen und auch nicht ausmessen und auch nicht fühlen, sondern wir können ihn aber erfahren in unserem Leben, indem wir ihm vertrauen, indem wir seinen Zusagen vertrauen, indem wir losgehen, wenn er einen Auftrag für mich hat. Und eigentlich spüren wir hier, dass Gott den Mose zum Glauben herausfordert. Nicht schon zum Sehen und zum Fühlen. Er muss loslaufen, ohne wirklich zu wissen, funktioniert das Ganze? Werde ich bei den Ältesten durchkommen? Werde ich mit dem Pharao kommen? Wie wird das mit dem Volk sein, mit dem Aufbruch? Wie wollen wir mit so einem Riesenvolk inzwischen durch die Wüste? Denn deswegen haben die Ägypter ja die Hebräer so gehasst, weil sie immer mehr geworden sind und sie Angst gehabt haben, dass sie da vielleicht mal ein Putsch kommt und dass sie die Macht an sich reißen. Mose muss Gott lernen zu vertrauen. Und das ist auch immer für uns wichtig. Wenn wir hier Gemeinde leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Immer wieder ganz neu. Auch auf die Gefahr hin, dass es ja ganz anders kommt, wie wir uns vorstellen. Aber er hat zugesagt dem Mose, ich werde dir beistehen. Und wir haben es gelesen vorhin in dem Missionsauftrag aus dem Matthäus-Evangelium. Auch da war die Zusage, wenn du dich im Namen Gottes auf den Weg machst, dann werde ich dabei sein. Für mich ist das immer so ein Beispiel, als ich ja in der vierten Klasse war, in der Grundschule. Ich bin der älteste von vier Kindern und ich konnte noch nicht schwimmen. Aber alle meine kleinen Geschwister konnten schon schwimmen, auch vor allem waren Schwestern dabei. Peinlich. Der Große konnte nicht schwimmen. Ich habe mich einfach nicht getraut, da in das tiefe Wasser zu springen. Ich war da nicht sicher, trägt das überhaupt, wenn ich dann auf einmal so mit Schwimmbewegungen anfange? Trägt das überhaupt? Und irgendwann war ich dann wirklich so mutig und bin in das Wasser gesprungen, habe mit Schwimmbewegungen eingesetzt und es trug und es funktionierte. Und für mich ist es auch ein Bild geworden mit dem Glauben. Wir können da lange rüber debattieren, wir können lange fragen, ist das nun wirklich Gottes Auftrag oder will das Gott wirklich und warum muss ich jetzt da vielleicht gerade hingehen? Gibt es da nicht noch andere besser? Nein, es ist entscheidend, dass wir uns einfach auch ausprobieren können bei Gott, dass wir ins Wasser springen können und dass Gott mit uns ist. Und wenn wir nicht ins Wasser an der Stelle springen sollten, sondern zu Fuß gehen sollten, dann wird er auch uns das wieder zeigen und wird uns aus dem Wasser holen und auf die Straße stellen. Aber wir sollen das mit Gott wagen, ihm uns anvertrauen und einfach losgehen. Aber der Mose hatte ja ganz schöne weitere Probleme und Argumente. Und ich denke, Mose hat so richtig an seiner eigenen Kompetenz gezweifelt, dass er jetzt der richtige Mann ist, der dieses Volk aus Ägypten führen soll. Und er sagt, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Und wer war denn Mose? Ein Totschläger, ein Flüchtling, ein Migrant, ein Angestellter, der schon 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters hütete und immer noch nichts Eigenes hatte. Eigentlich, tja, aber auch ein Sohn einer hoffnungsvollen hebräischen Mutter. Er hatte eine fantastische Kindheit am Hof erlebt. Er wurde als Prinz erzogen. Er hatte das Vorrecht, lesen und schreiben zu können, was sicher sehr einmalig war damals. Er war vertraut mit diesen Weltreligionen damals, mit dem Kultus der Ägypter, mit dieser ganzen Kultur, dieser Hochkultur, in der sie lebten. Und er war ein Gerechtigkeitsempfinden, der es nicht zulassen konnte, dass wenn Unrecht geschieht. Aber er war auch ein zorniger, ein spontaner Mensch, der dann auch gleich zuschlug und eben den Ägypter umbrachte. Diese Spannung zwischen seiner, ja, ich bin doch ein Totschläger, ich bin doch auf der Flucht hier, ich bin doch ein Versager. Ich wollte meinem Volk helfen, ich wollte meinen Brüdern helfen, aber ich habe alles kaputt gemacht, es ist alles daneben gelaufen. Ich bin jetzt hier, ich kenne sie gar nicht mehr, ich habe keinen Bezug mehr. Wie soll das mit mir gehen? Gott hält trotzdem an ihm fest, aber die Frage ist doch auch mit uns. Sind wir nicht auch manchmal in so einer Situation, wo wir sagen, unser Versagen so gegenwärtig wird, wo wir merken, da sind wir schuldig geworden, da haben wir Gott enttäuscht, da haben wir Menschen enttäuscht. Kann Gott mit mir überhaupt noch was machen? Leben wir manchmal nicht auch in so einem Spannungsfeld zwischen Sein und Schein? Vielleicht hier in der Gemeinde mehr Schein als Sein, vielleicht auch am Arbeitsplatz. Wir kennen uns ja oft selber am besten. Kann uns Gott dann noch gebrauchen? Ich denke, wir sind in einer viel besseren Position wie Mose. Mose musste erstmal mit dieser Tatsache weiterleben, dass er ein Mörder ist, dass er jemanden umgebracht hat und Gott ist ja da gar nicht mehr so richtig drauf eingegangen. Aber wir dürfen heute wissen, dass Gott ja Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt hat, dass wir Vergebung uns noch Schuld haben dürfen. Das heißt, wir dürfen das alles immer wieder ihm neu übergeben und sagen, Herr, vergib mir, ich will ganz neu anfangen. Ich möchte mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe ein neues Leben führen. Und im 2. Korintherbrief wird uns zugesagt, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich finde das immer wieder wunderbar, dass wir dieses Vorrecht haben dürfen, jetzt schon neu zu starten, jetzt schon unbeschwert zu leben. Das heißt, diese Dinge, die bei uns im Leben falsch gelaufen sind, wo wir schuldig geworden sind, wo wir versagt haben, die müssen uns nicht belasten ein ganzes Leben lang, sondern wir dürfen erleben und das in Anspruch nehmen, dass wir befreit werden davon und dann auch frei sind für Gottes Auftrag. Ja, trotz dieser Widersprüche, trotz dieses heftigen Dialogs und auch ganz zum Schluss, als Mose dann nochmal sagte, ja, egal jetzt, auch wenn Aaron kommt und wenn ich hier den Stab habe, den ich zur Schlange werden lassen kann, aber Gott, ich mag nicht. Gott hält trotzdem an seinem Plan fest. Und er nimmt es ihm nicht übel, dass er so reagiert hat. Ich bin es sehr berührt worden von diesem Dialog. Ich habe ihn nicht ganz so frech empfunden, wie Martin das gespielt hat, sondern eigentlich habe ich mich dann immer wieder so ein bisschen auch da drinnen gesehen, wie Mose da so seine Zweifel, seine Bedenken hervorbringt und auch zum Schluss nochmal das mit seiner Sprache, ich kann doch nicht so viel, so gut reden, vor allem nicht in der Öffentlichkeit oder vor vielen Menschen. Ich habe auch sehr viele Defizite. Ich bin auch nicht super begabt, mir gelingt auch nicht alles. Und bin eigentlich froh gewesen, wenn ich so zurückschaue, dass Gott immer wieder auch mir Menschen an die Seite gestellt hat, mit denen ich unterwegs sein konnte im Auftrag Gottes, die mich ergänzt haben, die mich korrigiert haben auch manchmal. Und das, denke ich, ist das Wichtigste auch, dass wir das mal so, vielleicht mal in unserem Leben mal so Revue passieren lassen. Ja, wo hat Gott mir Menschen an die Seite gestellt? Meine Frau in der Gemeinde, in irgendeiner Dienstgruppe. Wo spüre ich das, dass ich da Ergänzung erfahre, dass ich da in einem Teamwork arbeiten kann? Denn das ist ja so, dass hier ja ein Teamwork entstanden ist. Sehr kompliziert, wie Mose das empfunden hat. Ja, dass er jetzt das von Gott bekommt, er muss es dem Aaron sagen und Aaron sagt es dann dem Pharisäer, dem Pharao oder den Ältesten oder dem ganzen Volk dann. Ist eigentlich kompliziert und Gott hätte es doch viel direkter machen können und Gott hat sich ja an den Kopf gefasst und hat gesagt, ja, das wird jetzt kompliziert. Aber Leute, daran seht ihr doch, Gott will nicht irgendwie die alles können, die alles machen können und die alles immer richtig machen können. Gott hat es sich auch in dem neuen Bund ausgedacht, dass er mit uns Menschen das Evangelium verkündigen will. Wir sollen Zeugen in dieser Zeit sein, in dem Umfeld, in dem wir leben. Wir sollen, ich sag mal, Beispiel den Müll aufsammeln hier. Und nicht irgendjemand anders. Er möchte uns als Zeugen jetzt an dieser Stelle haben. Und da ist es wichtig, dass wir einfach auch entdecken, manchmal schenkt Gott Gaben, die wir dann brauchen für so einen Dienst, aber manchmal stellt er uns eben auch eine weitere Person, ein Team an die Seite, mit denen man das zusammen machen kann. Und ich bin heute auch froh, in einem Team hier gewesen zu sein, nämlich mit Martin, der dieses Theaterstück gemacht hat und ich was dazu sagen durfte. Und wir haben uns in der Punkt einfach ergänzt. Und das finde ich das Schöne, dass Gott uns so gebraucht. Wir könnten auch Solisten immer nur hier vorne haben, aber eine Band ist doch auch was Schönes. Die müssen sich ergänzen, die müssen sich aufeinander abstimmen und dann kommt wirklich ein super Sound raus und dann hat man Freude daran. Und ich wünsche uns, dass wir diese Mose-Geschichte, diese Berufung auch so für uns erleben. Ja, Gott will auch mich immer wieder gebrauchen, um Zeugnis in dieser Welt zu geben, Menschen etwas vorzuleben Und ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht alle Gaben haben, sondern ich darf mich auf meine Brüder verlassen, meine Schwestern verlassen. Ich muss nicht an meiner Biografie scheitern. Es ist unwesentlich, wo ich herkomme, welche Vorfahren ich hatte, sondern entscheidend ist, dass ich jetzt mit Gott unterwegs bin. Ich möchte noch mit uns beten. Und Vater, du bist so groß, du bist so allmächtig, dass du dich auf uns kleine Menschen einlässt, auf den Mose in seiner Unvollkommenheit, mit seiner schlimmen Biografie. Und du lässt dich auf uns auch ein. Du willst auch mit uns unterwegs sein. Du willst mit uns dein Reich bauen. Du willst mit uns deine Liebe in dieser Welt bezeugen. Als Gemeinde, als Einzelner. Und hilf dir uns, dass wir dir neu lernen zu vertrauen. Und dass wir dann auch diese Punkte erleben dürfen. Ja, Herr, es war gut, dir zu vertrauen, weil du hast es wunderbar gemacht. Ich bitte dich auch für die FEG Wiesloch-Walldorf hier, dass du sie in ihren Aktionen, in ihren Dienst auch segnest und das erfahren lässt, dass du mit ihr unterwegs bist. Amen.